Und dann hatte ich einmal in der Woche Gesangsunterricht, wie gesagt, mit Leontina. Und habe dann sehr schnell gemerkt, ja, da ist irgendwas in mir, das hat Lust, das weiter zu verfolgen.
Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen Lawyers und Next-Gen Law Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Herzlich willkommen als nächster Legal Truffle in meinem Podcast.
Guten Morgen, Jana. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ich mich ebenso. Ja, ihr habt es alle mitbekommen, was Christoph so tut, zusammen mit Alessandro. Liebe Grüße. Christoph ist Opernsänger und das ist sein Vereinbarkeitsthema im Zusammenhang mit der Juristerei. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du schon ein so tolles Teaser-Video zusammen mit Alessandro erstellt hast und heute hier bist. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück, woher wir uns kennen. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir Anfang 2024 uns bei LinkedIn kennengelernt haben. Und ich fand die Ausrichtung deines Profils, nämlich aufgrund der Kombination als Jurist und Opernsänger, wahnsinnig spannend und beeindruckend. Und ein Zitat aus einer deiner ersten Mails, die wir geschrieben haben, war: Ich habe sozusagen mehrere Berufe oder Berufungen. Legal Creative Business fasst es ganz treffend zusammen.
Absolut, absolut.
Eine deiner Vorgängerinnen in meinem Podcast war ja Maresi, die hat sich auch mit dem Thema Slash-Career befasst. Die Grüße gehen auch an der Stelle raus. Da gibt's Überschneidungspunkte. Also du hast wirklich mehrere Berufungen. Und ich habe mal versucht zu unterteilen, welche Abschlüsse und welche Bereiche du vereinst. Wir haben auf der einen Seite ganz klar den juristischen Bereich. Du korrigierst bitte, wenn ich irgendwo falsch liege. Und zwar einen Doppel-LLB German-French Law. Dann Master European and International Law, den du in Paris Nanterre gemacht hast. Dann ein Master Digital Media Law and Management. Dann, Obacht, heute ist der 8.4. Herzlichen Glückwunsch gestern zur erfolgreichen Verteidigung deiner MBA-Thesis.
Dankeschön.
Und aktuell machst du noch einen weiteren Master im Bereich IP-Law in Straßburg. Wir gehen auf die musikalische Seite. Du hast einen Bachelor und Master im klassischen Gesang. Darauf gehen wir natürlich gleich noch intensiver ein. Und eine dritte Komponente kommt noch hinzu, und zwar hast du dich auch zum Design Thinking Coach ausbilden lassen. Ja, wolltest du selber noch mal kurz dazu was ergänzen oder dich auch noch mal mit deinen Worten vorstellen?
Ja, wow. Kann ich dazu nur sagen, aber nicht, weil das so toll ist, was ich da gemacht habe, sondern weil ich selber immer wieder überrascht bin über die schiere Quantität an Abschlüssen. Als ich meiner Mutter gestern dann von der erfolgreichen Beendigung des MBAs berichtet habe, sagte sie mir: Jetzt reicht's aber, jetzt brauchst du keinen weiteren Master mehr, oder? Und mein Vater gratulierte mir auch zum vierten Masterabschluss. Also das klingt natürlich alles ein bisschen absurd. Und wenn noch irgendwer einen Abschluss braucht, ich habe letztens ein ganz, ganz schönes Video gesehen, was man so mit seinen Musikabschlüssen machen kann, also dass man sie als Toilettenpapier verwenden kann, dass man sie sich irgendwo hinhängen kann. Also wenn jemand noch einen Abschluss braucht, kann er sich gerne bei mir melden.
Dafür waren sie sicherlich nicht die Abschlüsse.
Nein, also gut, man braucht natürlich die Musikabschlüsse nicht unbedingt, um singen zu können. Also ich könnte genauso gut auch eine Gesangskarriere machen, ohne Bachelor und Master in Gesang. Das ist letzten Endes pragmatisch. Also man möchte Gesangsunterricht haben, eine längere Zeit, man möchte seine Stimme ausbilden, man möchte natürlich auch ein bisschen die musikalischen Hintergründe verstehen, Musikgeschichte, aber natürlich auch Gehörbildung, Harmonielehre und all diese Dinge mitnehmen, um eine möglichst umfassende Ausbildung als klassischer Sänger, als Musiker zu bekommen. Und das wird eben nur garantiert im Rahmen eines Studiums an einer Universität oder einer Hochschule. Die Abschlüsse, das, wie gesagt, das klingt alles sehr, sehr viel. Ich habe das aber letzten Endes nicht wegen der Abschlüsse gemacht, sondern das kam so auf meinen Weg, wie ich immer sage. Und ich habe eben nach dem Abitur angefangen, in Potsdam Jura zu studieren, im deutsch-französischen Studiengang. Und das hatte einfach zur Folge, dass ich dort gleich zwei Abschlüsse bekommen habe. Ja, wie gesagt, diesen LLB von deutscher Seite, die Licence von der französischen Seite. Und dann ist der Rest letzten Endes eine ganz logische Folge von Abläufen gewesen. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass ich derzeit die Anwaltsausbildung absolviere, die Anwaltsausbildung in Frankreich, um das also alles noch ein bisschen verrückter zu machen. Ich bin nicht binational oder bilingue, aber ich habe immer eine große Leidenschaft für Frankreich gehabt, auch für die französische Sprache. Und dank meines Studiums in Frankreich hatte ich den Abschluss, den ich brauchte, um die Zulassungsprüfung zur französischen Anwaltsschule zu machen. Das war 2023 im Herbst und letztes Jahr 2024 im Januar habe ich diese 18-monatige Anwaltsausbildung in Frankreich begonnen. Die endet jetzt im Sommer, also ich stehe kurz vor dem Abschluss und habe dann hoffentlich im Herbst meine Zulassung als Anwalt.
Wir drücken fest die Daumen. So, also du hast dann 2015, ein Jahr nach Abschluss deines Doppelbachelors im deutsch-französischen Recht, das Studium zum klassischen Gesang in der Schweiz aufgenommen. Wo war der eigentliche Anfang für deine Leidenschaft zum Gesang?
Also bevor ich die Frage beantworte, nur kurz der Vollständigkeit halber. Ich habe 2014, das stimmt, diesen Doppelbachelor abgeschlossen und habe dann noch ein Jahr in Frankreich verlängert. Also ursprünglich war vorgesehen ein Jahr in Frankreich und weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe, weil ich dann in einem sehr, sehr tollen Chor auch gesungen habe, das erste Mal in meinem Leben auch Gesangsunterricht mit einer Profisängerin hatte, Leontina Vaduva, einer rumänischen Sopranistin, habe ich verlängert und dann noch die Maîtrise gemacht. Die habe ich 2015 abgeschlossen und während dieses Jahres dann auch die Vorsingen absolviert für die Musikhochschulen und bin dann 2015 nach Basel gegangen. Also das gab kein Gap dazwischen, der Übergang war fließend. Wie ist es dazu gekommen? Also meine Mama sagt immer, statt Mittagsschlaf zu machen als Kind, hast du im Bett gesessen und gesungen. Und irgendwie war die Musik, glaube ich, immer da. Ich erinnere nicht, dass wir bei uns klassische Musik gehört hätten. Also meine Eltern, meine Großeltern haben nichts mit klassischer Musik zu tun. Es spielt auch niemand ein Instrument bei uns in der Familie. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber ich habe ziemlich früh, schon vor der Schule, dann angefangen, in der Musikschule zu sein. Erst bei den, das nannte sich damals die Musimäuse, wo man also so ein bisschen spielerisch mit Musik und Instrumenten in Kontakt kommt und habe dann mit der ersten Klasse angefangen, Keyboard zu spielen. Bin dann später zum Klavier gewechselt und habe in der dritten Klasse angefangen, im Chor zu singen. Das war so ein bisschen der Ursprung und von da an hat es mich eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Und das ist ein Hobby gewesen über ganz viele Jahre, das mich immer begleitet hat, auch während der Mutation, also während des Stimmbruchs, habe ich immer weiter gesungen, nicht aufgehört. Einige haben gesagt, ja, du musst pausieren in der Zeit, das ist nicht gut, wenn du weiter singst. Und ich dachte mir, warum soll ich denn aufhören? Ich singe einfach weiter und ich denke, dass das gut war. Denn die Mutation ist ja eine Zeit, wo sich der Körper verändert. In vielerlei Hinsicht, muss ich nicht ausführen, das weiß, glaube ich, jeder. Aber was sich eben auch verändert, ist die Stimme, der Stimmkörper, das Stimmorgan. Der Kehlkopf wird größer, die Stimmbänder werden etwas länger, insbesondere eben bei den Männerstimmen. Und das Gehirn muss mit diesen Veränderungen irgendwie klarkommen, ne? Denn alles, was wir tun an Bewegungen, auch wenn ich jetzt mit dir spreche, da gibt's einen Nervenreiz, der vom Gehirn ausgeht und das dann steuert. Und diese Steuerung, die muss während der Mutation neu eingestellt werden. Und deswegen passiert bei ganz vielen Jungs in der Zeit, dass die Stimme immer so kickt.
Verkippt.
Genau. Und weil das Gehirn noch nicht so ganz versteht, was es tun soll. Und ich hatte da wirklich nie große Probleme. Ich habe in der 8. Klasse hat das bei mir angefangen, eigentlich ziemlich am Anfang. Das habe ich schon gespürt. Und war dann aber, diese grobe Phase war relativ schnell vorbei. Und ich glaube, dass das Singen da einfach geholfen hat, da durchzukommen. Die Mutation an sich dauert ja noch sehr viel länger. Bei Männerstimmen sagt man in der Regel, ist die um das 30. Lebensjahr erst abgeschlossen. Bei den Frauenstimmen etwas früher. Aber die grobe Phase ist so, wenn man, ja, weiß ich nicht, kommt auf den Jungen drauf an, ne? Bei manchen geht es sehr früh los, mit 11, 12, bei anderen ein bisschen später. Und das war so ein bisschen eine Phase, wo ich einfach weiter gesungen habe, aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, Gesang zu studieren. Und das kam dann tatsächlich erst später während meiner Pariser Zeit.
Dann hast du da tatsächlich aktiv, bist du das angegangen? Was war dann da das Erste, wo du gedacht hast oder wie hat sich das entwickelt, wirklich professionell dann eine Gesangsausbildung zu verfolgen mit dem erstmal doch softeren Hintergrund vom Gesang und von den Berührungspunkten? Das musst du uns berichten. Das sind die großen Fragezeichen.
Also ich bin im Herbst 2013 nach Paris gegangen und für mich war klar, ich möchte wieder in einem Chor singen, möchte mein Hobby weiterentwickeln und bin dann in seinem sehr guten Chor gelandet, habe dort vorgesungen und das hat alles geklappt. Chœur de l'Orchestre de Paris, ein großer semi-professioneller Chor, kann man sagen, wo jedem Sänger, jeder Sängerin angeboten wird, auch Gesangsunterricht zu nehmen. Und das habe ich natürlich dankbar angenommen, dieses Angebot, zumal ich dafür, wenn ich mich richtig erinnere, auch nichts bezahlen musste. Also man nimmt ja alles mit, was so kostenlos ist.
Im Studium sowieso.
Genau.
Ja.
Und Paris ist auch nicht ganz günstig und deswegen war das natürlich sehr schön. Und dann hatte ich einmal in der Woche Gesangsunterricht, wie gesagt, mit Leontina und habe dann sehr schnell gemerkt, ja, da ist irgendwas in mir, das hat Lust, das weiter zu verfolgen. Und Leontina hat das auch unterstützt und hatte auch an mich geglaubt und hatte auch Talent gesehen. Und das hat mir natürlich auch Selbstbewusstsein gegeben und mich sehr gefreut. Aber der große Knackpunkt war eigentlich ein Konzert, das ich besucht habe im Sommer 2014. In der Salle Pleyel damals, die wurde dann geschlossen und umgewidmet. Und dort habe ich ein Konzert gesehen von Daniel Barenboim, der dort dirigierte und ein Programm, was an sich heutzutage nicht so zu meinem Kernrepertoire gehört, Richard Strauss. Ein Heldenleben, lustigerweise war der Titel. Sogenannte Programmmusik nennt man das. Und ich weiß nicht, was während dieses Konzertes passiert ist, aber ich saß da drin. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen verrückt, ne? Aber wir sind ja hier unter uns, deswegen kann ich das
gerne. Absolut.
Und ich hatte das Gefühl, als würde Richard Strauss durch die Musik zu mir sprechen und mir sagen, Christoph, mach Musik. Und ich bin raus aus diesem Konzert und musste weinen einfach. Ich lief da durch die Straße, musste weinen, so wahrscheinlich für jeden, der mich gesehen hat, völlig ohne Grund. Aber für mich gab es einen Grund und der Grund war eine innere Befreiung, zu dem zu stehen, was mich über ganz, ganz viele Jahre schon begleitet hat, die Musik, das Singen, um mir zu sagen, hey, ja, du musst das irgendwie machen. Jura ist nicht alles. Das kann nicht das Ende sozusagen sein und da muss noch mehr kommen. Und ich erinnere mich, mich hat das einen Abend ein bisschen gestresst, weil eigentlich die Idee gewesen wäre, dass ich spätestens nach diesem diesem Masterjahr in Frankreich zurückgehe nach Deutschland, um das Staatsexamen zu machen. Und dachte mir kurz, ja, dann machst du das Staatsexamen nicht. Wie sieht das aus? Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Und man sagt ja mal, la nuit porte conseil. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir, eigentlich fühlt sich ganz gut an, dass du nicht zurückgehst, um das Staatsexamen zu machen. Und dann, ich hatte zu der Zeit ein Praktikum in der deutschen Botschaft in Paris gemacht, weil ich ursprünglich Diplomat werden wollte. Und habe dann aus der Botschaft meine Eltern angerufen und gesagt, passt auf, ich will Gesang studieren. Und die haben eigentlich ganz, ganz gut reagiert, muss ich sagen, so wie mit vielen Sachen. Also sie unterstützen mich da quasi bedingungslos, wofür ich ihnen wirklich sehr, sehr dankbar bin. Das ist nicht selbstverständlich. Und dann habe ich meinen Opa danach noch angerufen und ihm das auch gesagt. Und er sagte dann so in Berliner Manier, ja, ich habe mich schon immer gefragt, was du mit dem Gesang machen willst. Und
er hat da schon was geahnt, oder?
Ja, genau, irgendwie wahrscheinlich schon. Und dann habe ich dieses Masterjahr aber, wie gesagt, noch zu Ende gebracht, weil das, was man anfängt, sollte man grundsätzlich auch zu Ende bringen, außer das Staatsexamen. Und den Führerschein, den habe ich auch nicht. Aber ich hatte auch die Förderung von der Konrad-Adenauer-Stiftung, damals von der Begabtenförderung, die Förderung von der Deutsch-Französischen Hochschule. Und ich hatte natürlich auch Lust, das einfach noch zu Ende zu machen. Und zum Glück habe ich das getan, denn das war, wie gesagt, der Abschluss, den ich brauchte, um 8 Jahre später, 2023, die Zulassungsprüfung zur französischen Anwaltsschule machen zu können. Und insofern hat alles im Leben einen Sinn und es ist gut, so wie es ist.
Das hört sich sehr im Einklang mit dir selbst an. Es heißt, du hast wirklich während der Zeit des Gesangsstudiums, also 5-jährige Studienzeit für den Gesang, die Juristerei auf Eis gelegt.
Absolut, absolut. Ich wollte ganz kompromisslos mich der Musik widmen. Also ich habe 2015 bin ich dann von Paris nach Basel umgezogen. Es ist jetzt das 10. Jahr, dass ich hier in Basel lebe, in der Schweiz. Und habe dann Gesang studiert, 5 Jahre lang, völlig ohne Bezug zur Juristerei. Hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, mehr über mich zu lernen, weil ich glaube, und das kann ich nur jedem empfehlen, ob das jetzt das Singen sein muss, weiß ich nicht, aber es sich zu gönnen, sich selbst besser kennenzulernen. Wir glauben natürlich immer, dass wir uns besonders gut kennen, weil wir sie ja in unserem Körper drinstecken. Aber es ist immer wieder erstaunlich, dann zu sehen, wie viele Menschen eigentlich auch Angst davor haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und wir als Sänger, wir tun ja eigentlich nur fast das, weil jeder Tag ist anders. Wir tragen unser Instrument mit uns herum. Und das schafft eine besondere Art von Beziehung, eine besondere Art von Verantwortung natürlich auch. Und man lernt ganz, ganz viel über sich selbst. Man lernt sehr viel über Stress, den Umgang mit Stress, mit Aufregung. Man lernt sehr, sehr viel über Atem, über Körper und Körperbeherrschung, über Emotionalität. Wie gesagt, jeder Tag des Singens ist ein anderer. Man muss also auch ein bisschen damit klarkommen, dass unser Instrument jeden Tag anders funktioniert. Und natürlich hilft uns die Technik dabei, die Gesangstechnik, ein gewisses Grundniveau zu erreichen, auf das wir immer zurückfallen können. Und dieses Grundniveau wird natürlich immer besser. Also man muss sich das ein bisschen wie eine Treppe vorstellen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert, dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit für sich, für seinen Körper zu entwickeln. Und das habe ich sehr genossen in dieser Zeit.
So, Stichwort zurückfallen. Wie bist du denn dann wieder zurück zur Juristerei gekommen? Nach dieser ganzen intensiven Zeit, die ja völlig konträr war und wirklich auch, wo du sagtest, strikt getrennt vom Juristischen?
Ich glaube, es gibt so Anlass und Ursache. Die Ursache ist ja immer das, was tiefer liegt, und der Anlass ist dann das Event, was es auslöst. Die Ursache ist, glaube ich, dass ich irgendwann dann auch gespürt habe, irgendwo in mir bin ich auch Jurist. Und da gibt es ein Bedürfnis nach Problemlösung, ein Bedürfnis nach intellektueller Herausforderung und Auseinandersetzung. Ich begreife das Singen nicht als intellektuellen Vorgang, wie einige das sehen. Ich sehe das nicht so. Für mich ist Singen etwas, ja, man könnte sagen, vielleicht etwas Tierisches, etwas Animalisches, also wirklich auch Instinktives. Natürlich ist der vokale Instinkt, den man hat, den muss man auch ein bisschen domestizieren, wie jedes wilde Tier, und ein bisschen schulen. Aber das ist ein bisschen das, was das Singen für mich ist. Juristerei hat mit Instinkt nicht so viel zu tun, und dennoch ist es ganz spannend und herausfordernd, und das habe ich gespürt, dass mir das fehlt. Der Anlass war sicherlich 2020, ich glaube, wir alle wissen, was 2020 war, die Covid-Pandemie, und ich stand also kurz vor dem Ende meines Gesangsstudiums, hatte auch schon einige tolle Engagements in Lyon damals. Ich war im Oman, ich habe damals auch noch, das mache ich jetzt nicht mehr, aber damals auch noch in einem professionellen Chor gesungen. Wir waren in Südkorea, in China. Also ich bin mit dem Singen schon ganz gut rumgekommen, und plötzlich war das nicht mehr möglich. Alle Theater waren geschlossen. Vorsingen, die geplant waren für Opernstudios, also das, was man als junger Sänger in einem klassischen Sinne macht, Opernstudio, Ensemble und dann irgendwann die freischaffende Tätigkeit. Das alles war irgendwie plötzlich nicht möglich. Und dann stand die Frage im Raum, wie geht's jetzt weiter? Warte ich auf den Tag X, bis das wieder alles möglich ist?
Der ungewiss war zu dem Zeitpunkt?
Genau, ich wusste ja nicht, ob der kommt, wann der kommt. Oder, und das ist eher meine Grundeinstellung, ergreife ich die Initiative, nehme ich mein Schicksal selbst in die Hand und überlege mir, was ich jetzt mache. Und dann bin ich nach einigem Hin und Her auf diesen Master im Digital Media Law and Management aufmerksam geworden und dachte mir, ja, das klingt doch ganz spannend. Da habe ich noch ein bisschen Bezug auch zur Musikbranche, zur Medienbranche im Allgemeinen, und kann wieder ein bisschen Jura machen. Kann Medienrecht machen, kann Urheberrecht machen, dachte ich, das klingt ganz spannend. Und habe mich dann also für diesen LLM eingeschrieben und bin dann im Herbst 2020 irgendwie wieder zur Juristerei gekommen. Und seitdem hat es mich auch nicht losgelassen. Und heutzutage, und das ist sicherlich der Kern, auf den wir ja hinaus möchten, versuche ich, diese beiden Tätigkeiten, das Singen und das Juristische, miteinander zu vereinbaren.
Also raus von der ursprünglich jeweils separierten Verfolgung, quasi wirklich jetzt zusammen das zu vereinen. Wie gestaltet sich denn dann dein derzeitiger Alltag? Also zwischen Paragraphen, Noten, wahrscheinlich täglicher Übung. Wie oft probst du? Was sind so die Anzahl oder wie ist es mit Engagements im Jahr? Also berichte einfach mal, wie sich das wirklich gestaltet, wie du das wirklich vereinst in deinem täglichen Leben.
Also es kommt so auf die Periode drauf an, ne, auf den Abschnitt. Wenn ich jetzt zum Beispiel drauf schaue, dann habe ich in diesem halben Jahr keine Engagements geplant, weil mich eben die Anwaltsschule voll in Beschlag nimmt. Ich übe dann, ich versuche auch jeden Tag zu üben. Wie lang das ist, das kommt drauf an. Als Sänger, gerade auch als tiefere Männerstimme, ich bin Bariton, muss man jetzt nicht 4 oder 5 Stunden am Tag üben. Also da reicht auch eine Stunde aus, weil generell natürlich...
Spannend zu wissen.
Ja. So, wenn du Es gibt sehr leichte Frauenstimmen, Soubretten, die üben manchmal 6 Stunden am Tag. Und die können das auch irgendwie und die müssen das auch, weil ihre Stimme braucht eine gewisse Agilität. Die müssen also viele Koloraturen singen, also viele kleine Noten in einem Ablauf kurzer Zeit. Und also die Königin der Nacht zum Beispiel als Beispiel genannt. Und die üben dann wirklich sehr, sehr lange. Das können Männerstimmen so nicht, weil einfach der muskuläre Aufwand viel, viel größer ist, den wir bringen müssen. Also weil die Vollstimme, die wir nutzen, braucht einfach mehr Energie, braucht auch mehr Kraft und mehr muskuläre Aktivität. Und da musst du dir vorstellen, ist das, als würdest du 6 Stunden am Tag Krafttraining machen. Also das.
Bei einer Stunde schon.
Nein, also wenn ich jetzt 6 Stunden am Tag singen würde, also ja, wenn ich das vergleichen würde, ne, dann hättest du einen ähnlichen Aufwand, weil das, was wir tun, ist auch Hochleistungssport. Mhm. So, und deswegen reicht es in der Regel auch aus, wenn du eine Stunde zum Beispiel übst oder nur gewisse Passagen damit, und das knüpft ein bisschen auch an das, was ich vorhin gesagt habe, das Gehirn gewisse Abläufe programmieren kann. Mhm. Also in jedem Stück ungefähr weiß, okay, das sind die schwierigen Abschnitte, die haben wir geübt, die hast du 100 Mal hast du die versucht zu proben und 100 Mal ist schon wenig, also ne, 100, 200, 300 und so weiter und so fort. Und dann kann das Gehirn das irgendwann gut ansteuern und dann automatisiert sich das und dann ist es immer weniger Aufwand, den du machen musst. Aber bis dahin ist es eben ein weiter Weg. So, und wenn ich eben Zeiten habe, in denen ich wenig Konzerte habe oder keine Konzerte habe oder keine Opernproduktion, dann nutze ich die Zeit eben für mich zu studieren, also Repertoire zu studieren, zu üben, an meiner Technik zu feilen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit sich sozusagen dieser Teil des Instruments immer weiterentwickeln kann. Ansonsten, es gibt auch Perioden, wo beides zusammenkommt und dann auf sehr intensive Art und Weise. Also mein Lieblingsbeispiel ist also 2023, als ich mich entschieden habe, diese Zulassungsprüfung zur französischen Anwaltsschule zu machen. Da habe ich zwischen Januar und August 2023 über 80 Probeklausuren geschrieben. Dann hatte ich meinen Job in der Kanzlei in Zürich und dann auch noch 2 Opernproduktionen in diesem Jahr. Im Frühjahr hatte ich eine Opernproduktion in Grenoble und im Herbst hatte ich eine Opernproduktion in Bern. Und dann kommt irgendwie alles zusammen und dann sieht so ein Tag manchmal aus, ich fahre morgens von Basel nach Zürich in die Kanzlei und dann nach der Arbeit von Zürich nach Bern zum Proben. Und dann bin ich um 22 Uhr fertig in Bern und dann fahre ich nach Hause und bin um Mitternacht in Basel. So, und das sind dann schon sehr, sehr intensive Perioden. Und am intensivsten, das vielleicht als Anekdote, war das Anfang November 2023. Ich hatte an einem Sonntagabend die Premiere von Roméo et Juliette in Bern und musste am nächsten Morgen, am Montag um 9 Uhr in Paris sein für meine mündliche Prüfung im Rahmen dieser Zulassungsprüfung. Und das war eine sehr, sehr wichtige mündliche Prüfung, einen sehr, sehr hohen Koeffizienten. Also ich konnte da jetzt auch nicht sagen, oh, ich komme nicht oder konnte das auch nicht verschieben, denn ich war ja nicht der einzige Prüfling. Und es war nicht möglich, einen zuverlässigen Flug zu finden, der mich da am nächsten Morgen hätte hintransportieren können. Es war nicht möglich, einen zuverlässigen Zug zu finden. Und in diesem Fall braucht man zuverlässige Freunde. Alessandro, mein Podcast-Kompagnon und sehr, sehr guten Freund und wunderbaren Pianisten. Und der kam also dann nach der Vorstellung mit dem Auto nach Bern gefahren und hat mich dann die ganze Nacht durchtransportiert bis nach Paris. Wir sind morgens um 4:30 in Paris angekommen. Ich habe 1 Stunde geschlafen im Hotel, bin dann wieder aufgestanden, habe mich noch mal ein bisschen vorbereitet und bin dann also taufrisch zu diesem gegangen.
Taufrisch. Mhm.
Völlig voller Adrenalin. Und das Witzige war, ich hatte 1 Stunde Vorbereitungszeit Und dann war ich dann fertig und dann musste ich noch kurz in dem Gang da warten und alle waren total gestresst um mich herum und drehten sich dann zu mir und sagten, du bist zu ruhig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Opernsänger, ich bin diesem Stress gewöhnt. Und ich hatte gestern Abend noch Premiere, ich bin voller Adrenalin und jetzt auch wegen der Prüfung voller Adrenalin und bin dann also rein in diese Prüfung. Und dann ging das irgendwie ganz gut. Und dann mussten wir am selben Tag noch zurückfahren, denn Alessandro ist auch Chorleiter und der hatte noch eine Chorprobe. Ich glaube, für ihn war das anstrengender als für mich, weil er musste in 18 Stunden musste er irgendwie 12 Stunden fahren. Und das, da sieht man wirklich, auf wahre Freunde kann man sich in jeder Lebenslage verlassen.
Und absolut.
Dafür bin ich sehr dankbar.
Das kann ich mir vorstellen. Wahnsinn. Und der Zusammenbruch kam dann mit dem Ausstieg aus dem Auto. Wahrscheinlich so ein bisschen.
Also sagen wir so, während Alessandro zurückfuhr, habe ich geschlafen im Auto.
Okay. Wir gehen nicht weiter drauf ein, um keine alten Wunden zu
machen. Ab der Mittagszeit baute sich das Adrenalin merklich dann ab und die Müdigkeit kam.
Also das war wirklich eine Härteprobe der Vereinbarkeit, absolut, absolut, ja.
Ist auch nicht zu empfehlen, das jetzt ständig zu tun. Das geht mal um, ich finde es manchmal ganz schön, seine Grenzen auch auszutesten, denn wenn wir das nicht tun, können wir uns nicht weiterentwickeln. Aber natürlich ist es wichtig, dass man sich dann auch immer wieder die Zeit nimmt, das zu reflektieren und sich zu fragen, wie hat sich das angefühlt? Was kann ich tun, damit das beim nächsten Mal besser funktioniert, damit ich es besser miteinander vereinbaren kann?
Gerade wenn du jetzt dieses Extrembeispiel genannt hast, hattest du je den Punkt, wo du daran gedacht hast, eine Berufung aufzugeben?
Also 2015 habe ich es ja versucht mit der Juristerei und das hat ja nicht funktioniert. Es ist für mich keine Option, die Musik aufzugeben, denn es ist wie der Raucher, der morgens nach dem Aufstehen erstmal eine durchziehen muss. Der Sänger, wenn er 1-2 Tage nicht singt, dann hat er Entzugserscheinungen. Also es ist ein physisches Bedürfnis für mich zu singen. Und ich muss dazu nicht immer auf der Bühne stehen, das ist nicht notwendig. Aber das Singen an sich, mit einem gewissen Exzellenzanspruch an meiner Stimme zu arbeiten, den habe ich. Und der begleitet mich jetzt ich singe seitdem ich 9 bin, ich bin jetzt 33, also das sind das 24 Jahre, begleitet mich die Musik eigentlich ohne Unterbrechung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemals ändern wird. Vielleicht wird sich irgendwann die Form ändern. Aber dass Musik Teil meines Lebens ist, ist klar. Und auch die Juristerei ist Teil meines Lebens auf eine andere Art und Weise, weil ich damit weniger Emotionalität verbinde. Aber beides ist da und auch wenn es anstrengend ist, das zu vereinbaren, man wächst an seinen Herausforderungen und ich habe diese Challenge schon vor langer Zeit akzeptiert.
Genau. Und was man ja auch erwähnen darf an dieser Stelle, du hast Ende März es geschafft, mit einer eigenen Monographie tatsächlich im Bereich IP den Gesang dazu zu holen. Magst du dazu nochmal selber was sagen?
Also IP im weiteren Sinne, es geht vor allem um das Persönlichkeitsrecht und ganz speziell um das Recht an der eigenen Stimme. Ich denke, die Juristinnen und Juristen unter uns können alle etwas mit dem Recht am eigenen Bild anfangen oder auch mit dem Recht am eigenen Namen. Das Recht an der eigenen Stimme fristete, muss ich eigentlich fast sagen, lange Zeit eher ein Schattendasein. Dabei ist die Stimme eigentlich das Persönlichkeitsmerkmal, das uns am eindeutigsten identifiziert gegenüber anderen. Denn es gibt objektiv betrachtet keine zwei identischen Stimmen. Anders als beim Namen zum Beispiel. Also es gibt auch sicherlich noch andere Menschen, die Christoph Engel heißen. Christoph Engel Bunsers eher weniger, aber Christoph Engel bestimmt. Und auch beim Bild habe ich ja eine gewisse, ja, Instabilität, insbesondere weil sich das Aussehen ja doch immer wieder verändert im Ablauf des Lebens. Bei der Stimme ist es so, natürlich haben wir die Mutation, aber dieser perpetuierende Persönlichkeitskern in der Stimme, der bleibt und der macht jeden von uns einzigartig. Und jetzt haben wir diese große Herausforderung mit künstlicher Intelligenz, Deepfakes, Voice Cloning, wo die Möglichkeit besteht, diese Stimme vom Stimmträger zu trennen und eine digitale Stimme zu kreieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig und ganz spannend, dass wir uns mit dem Recht an der eigenen Stimme auseinandersetzen. Und das habe ich in dieser Monographie getan, die aufbaut auf meiner LLM-Masterarbeit, die ich 2022 bei Björn Steinreuter schreiben durfte. Liebe Grüße an dieser Stelle und der dankenswerterweise für dieses Buch das Vorwort verfasst hat. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, im Rahmen dieser Monographie den Umfang der Arbeit eigentlich nochmal zu verdoppeln und untersuche also das Recht an der eigenen Stimme aus rechtsvergleichender Perspektive, Deutschland, Frankreich und die USA, durch Auswertung der Rechtsprechung, durch Analyse der dogmatischen Strömung, die es gibt und der Meinung und formuliere, weil ich nicht ganz so zufrieden bin mit dem Status quo in Deutschland, am Ende der Arbeit auch einen eigenen Rechtsvorschlag. Und man möge mir das nachsehen. Ich bin Sänger. Ich bin, glaube ich, ja, ein Verteidiger der Stimme in diesem Sinne und kann deswegen auch nicht ganz unemotional bei diesem Thema argumentieren. Deswegen möge man es mir nachsehen, dass ich mit einem eigenen Vorschlag komme, der sich aber meines Erachtens doch durchaus argumentieren lässt.
Das klingt spannend. Ich werde den Link trotzdem auch nochmal mit in die Shownotes sehr gerne aufnehmen. Also das Recht an der eigenen Stimme. Wer Interesse hat, dort tiefer einzusteigen, es ist absolut lesenswert und bringt auch viele spannende Aspekte, gerade wie du auch sagtest, im Zusammenhang mit KI auf die Bildfläche, was absolut aktuell ist.
Es werden da jetzt auch noch weitere Publikationen, Fachzeitschriften folgen, wo ich dann spezielle Aspekte nochmal rausgreifen kann. Also da kommt sicherlich noch einiges.
Wir werden noch mehr von dir hören. Sehr gut, sehr gut. Eine Sache finde ich auch spannend, auf die möchte ich gerne noch eingehen. Und zwar bist du aktuell in Teilzeit und Hybrid für eine Kanzlei in Vaduz und Paris als erster Trainee-Lawyer tätig. Als du dich dort beworben hast, was war dir wichtig im Hinblick gerade, dass du ja die Gesangstätigkeit noch mitbringst und das ja nicht nur ein Hobby ist, sondern viel mehr als ein Hobby ist?
Also für alle, die es nicht wissen, Vaduz ist die Hauptstadt von Liechtenstein. Liechtenstein ist ein kleiner Staat zwischen Österreich und der Schweiz, bekannt als Steuerparadies, wobei man sagen muss, seit 2009 sind die kein Steuerparadies mehr. Also an dieser Stelle breche ich eine Lanze für Liechtenstein, nicht weil ich dafür bezahlt werde, sondern aus freien Stücken. Die haben mittlerweile, glaube ich, strengere Anforderungen an eine Weißgeldstrategie als Deutschland und die Schweiz. Also insofern, das sei an dieser Stelle gesagt. Also was habe ich dort gesucht? Was war mir da wichtig? Wir sind ja so alle ein bisschen das Ergebnis unserer Erfahrungen und ich habe bei den Stellen, die ich davor hatte, Erfahrungen gemacht, die mir nicht unbedingt zugesagt haben und gefallen haben. Und deswegen habe ich natürlich versucht, darauf besonderen Wert zu legen. Und das betrifft sicherlich den Umgang, die Kommunikation der Vorgesetzten mit den Angestellten. Das betrifft auch Themen wie Auslastung. Ich finde, ein Bore-out ist fast noch schlimmer als ein Burnout. Und ich möchte mich nicht langweilen bei meiner Arbeit. Also wenn ich arbeite, dann möchte ich auch was zu tun haben. Und das waren so Sachen, die mir wichtig gewesen sind. Gleichzeitig, ich bin der Einzige und der Erste und der Einzige Angestellte dort im Moment. Also wir sind zu zweit und das ist auch spannend, mal zu sehen, wie eigentlich so eine Ein-Personen-Kanzlei funktioniert. Denn in dem Fall ist der Anwalt natürlich nicht nur der Rechtsbeistand, der Ansprechpartner für die Mandanten, sondern er ist auch Unternehmer und muss sich um die Akquise kümmern. Und das ist ganz interessant für mich zu beobachten, wie diese Kanzlei sich nach und nach aufbaut, wie sie wächst und was dort alles möglich ist. Also mitgestalten, Verantwortung übernehmen, Flexibilität natürlich auch, die ich brauche, räumlich auch, sicherlich auch zeitlich aufgrund der Ausbildung und auch wegen des Gesangsberufs. Das ist aber, finde ich, heutzutage sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Ich denke nicht, dass die Leistung gemessen werden kann daran, wie viele Stunden am Tag man arbeitet. Ich halte das wirklich für falsch. Und ich persönlich denke auch, wenn ich irgendwann die Möglichkeit haben sollte, jemanden einzustellen, mir wäre es völlig egal, wann diese Person arbeitet und von wo sie arbeitet, solange sie etwas arbeitet. Also solange die Arbeit erledigt werden muss, die einfach getan werden muss, die anfällt. Und ob das dann morgens um 6 ist oder abends um 10, ist erst einmal egal, solange es keine verpflichtenden Termine über den Tag hinweg gibt. Das ist natürlich logisch. Also das sind so Themen, die mir wichtig sind und die sicherlich auch meine Entscheidung dort beeinflusst haben.
Und das hast du von vornherein im Bewerbungsprozess angebracht und ließ sich auch gut klären?
Das ließ sich gut klären. Es war relativ informell, weil wir uns über LinkedIn kennengelernt haben. Mein Chef hat dieselbe Anwaltsschule in Frankreich durchlaufen wie ich. Und er ist Liechtensteiner und Franzose und ist dann nach seiner Anwaltsausbildung nach Liechtenstein zurückgegangen und hat dann dort erstmal im Treuhandbereich gearbeitet, wie ganz viele, und hat sich dann eben 2023, glaube ich, selbstständig gemacht als Anwalt. Er ist auch Notar und Treuhänder. Und genau, und deswegen konnte ich da ganz informell mit ihm drüber sprechen.
Anforderungen. Genau. Von vornherein klären, ja.
Sodass man sozusagen alle Bedürfnisse irgendwie befriedigt, und er ist da auch sehr verständnisvoll und sehr flexibel.
Denkst du, dass sich davon, auch wenn das jetzt so eine kleine Kanzlei ist, dass sich davon auch Elemente der Flexibilität auf größere Kanzleien transferieren lassen?
Also in einer Großkanzlei habe ich bislang noch nicht gearbeitet. Ich habe in einer Boutique-Kanzlei gearbeitet in Zürich, wo wir so um die 10 Leute waren. Es ist natürlich, also je mehr Menschen in einer Organisation tätig sind, desto schwieriger ist das natürlich alles zu organisieren. Ich glaube aber, dass der größte Punkt, und vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich werfe das einfach mal in den Raum, das Mindset ist, die Einstellung. Also wenn ich möchte, dass meine Organisation durch möglichst viel Eigenverantwortung, möglichst viel Flexibilität geprägt ist, dann gibt es dafür sicherlich Mittel und Wege. Und gerade so in der Organisationsentwicklung oder in der Organisationsforschung gibt es ja so verschiedene Modelle, die man da untersucht, Holacracy oder solche Sachen zum Beispiel. Ne? Also dass jeder hat eine Rolle und nimmt für diese Rolle dann gewisse Verantwortungen wahr. Und ich glaube einfach, dass in Kanzleien aber nach wie vor zu viel dieses hierarchische Denken vorherrscht. Und sicherlich in Großkanzleien, und das zeigt sich allein schon in der Abstufung der verschiedenen Funktionen, dann gibt es die Senior Partner, dann gibt es die Junior Partner, dann gibt es irgendwie die Counsel dazwischen, dann gibt es die Senior Associates, die Junior Associates, dann gibt es die wissenschaftlichen Mitarbeiter, dann gibt es die Paralegals, dann gibt es 1000 verschiedene Menschen. Im Grunde genommen machen sie alle dasselbe. Ja, sie haben natürlich unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Qualifikationen. Sie stehen an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben. Aber im Grunde genommen haben sie alle dasselbe, juristische Dienstleistung erbringen. Und deswegen ist immer die Frage, ist es notwendig, das so zu differenzieren, oder gäbe es nicht vielleicht auch andere Mittel und Wege, die es ermöglichen, dass auch jemand, der vielleicht als Paralegal tätig ist, mehr Verantwortung innerhalb der Organisation wahrnimmt und nicht nur derjenige ist, der sozusagen die Arbeiten übernimmt, die der Partner oder der Associate nicht wahrnehmen möchten. Oder anders gesagt, eher betrachtet wird als soll ich mal sagen, ich muss kurz über das Wort nachdenken, Erfüllungshilfe.
Ein guter juristischer Begriff.
Ja, dass wie gesagt, der dass der Paralegal nicht nur als Erfüllungsgehilfe angesehen wird.
Sondern mehr in seiner Rolle bestärkt wird und auch mehr Verantwortung tragen darf und kann, wenn er möchte.
Genau, ich glaube, das stärkt die Motivation. Jeder von uns möchte sicherlich auch gern Verantwortung übernehmen und vielleicht kommen wir dann auch mal weg von diesem furchtbaren Begriff des High-Performers. Also es gibt wenige Begriffe, die mich so nerven wie dieser, weil er insinuiert letzten Endes ja nicht nur, dass es Low-Performer gibt, geschenkt, aber vor allem insinuiert er, dass der High-Performer ein bestimmter Typus Mensch ist. Und das halte ich wirklich für abgrundtief falsch. Es sind die Umstände in einer Organisation, die darüber entscheiden, ob du ein High-Performer bist oder nicht. Aha. Nicht deine menschlichen Qualitäten und Fähigkeiten. Und je mehr ich Mitarbeitende bestärke, Verantwortung zu übernehmen, desto besser werden sie auch Leistung bringen. Und desto bereitwilliger werden sie Leistung bringen. Und dann können alle in einer Organisation sogenannte High-Performer sein.
Das ist ein echt schönes Statement. Und ich denke, dazu gehört es auch, Personen Verantwortung zu übertragen, von wo aus sie arbeiten. Ob es vor Ort ist, ob es hybrid ist oder ob es komplett remote ist.
Absolut.
Ja. Danke dir für diese intensive Einblicke auch zu deiner aktuellen Tätigkeit. Wenn wir jetzt noch auf das verbleibende 2025 gucken. So, du hast den Abschluss ja jetzt gerade noch mal frisch in der Tasche. Weißt du schon, wo man dich vielleicht dieses Jahr noch live erleben darf?
Noch weiß ich das nicht. Ich werde mich aber dann im Sommer mal mit dieser Frage befassen, wenn die schriftlichen Prüfungen rum sind. Aber dieses Jahr ist sicherlich ein intensives Jahr, ein spannendes Jahr. Du hast gerade den MBA angesprochen. Ich habe vorhin über das Buch gesprochen. Das war für mich ein ganz großer Meilenstein und auch das, was jetzt da sich noch anschließen wird. Dann die Anwaltszulassung hoffentlich im Herbst. Das sind sicherlich große, große Ereignisse jetzt für meine persönliche Karriereentwicklung in diesem Jahr. Und ansonsten bin ich einfach ganz, ganz offen und freue mich auf das, was da noch kommen wird. Hoffentlich auch den ein oder anderen privaten Höhepunkt. Und ja.
Also Fokus auf die Anwaltsprüfung im Herbst und dann schauen, was parallel noch läuft. Es ist auch viel.
Mal ein bisschen wieder mal durchschnaufen.
Durchatmen. Ja, sei dir gegönnt. Sei dir absolut gegönnt. Christoph, gibt es einen Vereinbarkeitshack, den du teilen möchtest?
Ich muss ja erstmal nachgucken, was ein Hack ist. Es gehört nicht so zu meinem Standardwortschatz. Und ich versuche, die Frage mal zu beantworten. Also das, was es ermöglicht, viele verschiedene Hüte zu tragen, ist eine starke intrinsische Motivation. Ich hoffe, dass das im Laufe dieses Interviews rausgekommen ist, dass die Entscheidung für Jura, dann die Entscheidung für die Musik, dann die Entscheidung, beides irgendwie miteinander zu vereinbaren, immer aus mir herausgekommen ist. Niemand hat das von mir erwartet oder niemand hat gesagt, mach das oder mach das. Ich habe in meiner Familie weder Juristen noch Musiker. Ich habe in meiner Familie niemanden, der irgendwann mal nach Frankreich gegangen ist. Also es hat sich alles so ergeben, weil ich das so wollte. Mhm. Aber weil es etwas in mir gab, was mir diesen Antrieb gegeben hat. Und das ist intrinsisch motiviert. Denn man darf ja nicht vergessen, ich habe ja nicht erst Musik studiert und dann gesagt, oh, das ist brotlos, damit kann ich nichts verdienen und habe mich dann für Jura entschieden. Es war genau andersrum. Ich habe erst etwas Sicheres studiert und bin dann in die Unsicherheit gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt versuche ich beides zu machen, ohne zu wissen, ob das funktioniert. Und ich weiß nach wie vor nicht, ob es funktioniert. Das wird das Leben zeigen. Und vielleicht kommt dann irgendwann wieder etwas anderes auf meinen Weg und dann ergreife ich diese Gelegenheit oder ich ergreife sie nicht. Aber es muss alles organisch sein, es muss alles intrinsisch sein. Unser Ego, und ich habe natürlich auch ein Ego und ich habe einen Ehrgeiz und eine Ambition und die ist sehr stark. Aber das, was darunter liegt, das muss das tragen. Es sind nicht die materiellen Wünsche, die wir haben, die dafür sorgen werden, dass wir es bis zur Rente schaffen, sondern die Freude und die Passion, die Leidenschaft in unserer Tätigkeit. Und das ist eigentlich das, was ich, langer Rede, kurzer Sinn, mitgeben möchte. Alles, was ihr tut, tut es mit intrinsischer Motivation.
Ein schönes Takeaway, wirklich. Nochmal speziell etwas für die Jura-Bubble, wo du, oder sagst du, nein, das kannst du genauso sagen, nehmt es mit, liebe Juristen und Juristinnen.
Also bislang hatte ich zwar immer Glück mit meinen Arbeitgebern, die hatten Verständnis dafür, dass ich auch als Sänger arbeite. Aber wenn ich sage, sie hatten Verständnis dafür, dann haben sie trotzdem nicht wirklich verstanden, was das heißt. Und das hat, glaube ich, einen ganz einfachen Grund. Man kann mit dem Künstler an sich, mit dem Typus Künstler, nicht unbedingt viel anfangen, wenn man nicht selber Berührung damit hat. Ich finde nicht, dass man selber einer sein muss. Ich bezeichne mich jetzt auch nicht ständig als Künstler, um Gottes Willen. Ich finde auch nicht, dass ich, wenn ich singe, immer besonders künstlerisch tätig sein muss oder besonders kreativ sein muss. Denn gerade als ausübender Künstler, um jetzt mal den urheberrechtlichen Fachbegriff zu verwenden, biete ich etwas dar, was schon komponiert ist. Also ich interpretiere etwas. Ja, ich kreiere nicht unbedingt etwas Neues in dem Moment. Also ich bin Ausführender. Aber die Tätigkeit, die wir als Künstler haben, ist eine Tätigkeit, die sehr viel im Erzeugen von Illusionen besteht. Wir stehen auf der Bühne und wir geben den Menschen das Gefühl, alles, was wir tun, ist ganz einfach. Obwohl es sehr schwer ist. Der Weg dorthin ist sehr schwer und auch auf der Bühne zu stehen, ein Saal mit einer Stimme ohne Verstärkung zu füllen, ist eine physische Anstrengung. Jetzt in meinem Alter singe ich ja noch kein großes Repertoire, dafür habe ich auch noch Zeit. Aber wenn man sich überlegt, Wagner-Repertoire, Verdi-Repertoire, wo die Leute wirklich lange auf der Bühne stehen, zum Teil sehr, sehr viel zu singen haben und da wirklich Blut und Wasser schwitzen, aber trotzdem nach außen ein bisschen das Gefühl geben, es ist alles gut, es ist alles im Gleichgewicht. Und hierfür Verständnis zu bekommen, dass das ein Hochleistungssport ist, den man aber nicht so sieht wie bei einem Fußballer, der auf dem Platz rennt, ganz, ganz viele Kilometer innerhalb von 90 Minuten, wo man sieht, wie er schwitzt und wie er diese Anstrengung hat und sich vielleicht verletzt unterwegs und wie er dem anderen reingrätscht, wo man wirklich diese physische Aktivität sieht. Das, glaube ich, ist eine Sache, die ich mir wünschen würde. Und am besten geht das natürlich, wenn man seine Arbeitgeber dann auch mal einlädt, das zu sehen. Ich habe das im Herbst 23 auch gemacht und habe meine Kollegen dann zu einer Vorstellung mal eingeladen und die waren ganz überrascht und konnten sich dann, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen vorstellen, was das bedeutet, Sänger zu sein. Die Botschaft, die ich hiermit vermitteln möchte, ist einfach an alle HRler und Leute, die also für Einstellungen zuständig sind, seid offen für alle nicht klassischen Profile. Seid offen und habt Verständnis für künstlerische Berufe, für die Art und Weise, wie künstlerisch arbeitende Menschen auch denken. Das ist nämlich eine andere Art und Weise. Es ist nicht immer straightforward, sondern das nimmt manchmal so verschiedene, keine Abkürzung, aber so Umwege. Und der der Ansatz, Dinge zu bearbeiten, ist oftmals ein anderer. Und dafür einfach Verständnis zu haben, das ist das eine. Und das andere ist Empathie, denn man darf wirklich nicht vergessen, künstlerische Berufe haben sehr, sehr viel mit Empathie zu tun. Empathie für uns selbst, Empathie für die Rolle, die wir verkörpern müssen, Empathie für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und Empathie braucht es auch im juristischen Bereich, insbesondere dann, wenn wir eine gute Rechtsberatung geben wollen. Denn ob das Richter sind, ob das Staatsanwälte sind, ob das Anwälte sind oder ganz normale Juristen, wir sind dazu da in erster Linie, um Menschen zu dienen. Und wir müssen diese Menschen zuhören können, wir müssen in sie hineinspüren können, wir müssen aktiv zuhören, wir müssen verstehen können, was ihre Probleme sind, was ihre Bedürfnisse sind. Und nur dann, wenn wir das tun, können wir auch eine Lösung für ihre Probleme finden, für unsere Mandanten finden. Und das geht eben nicht, wenn wir rein juristisch denken und handeln.
Christoph, herzlichen Dank. Die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Wen nominierst du als nächsten Legal Truffle in Sachen Vereinbarkeit und als nächsten Gast für meinen Podcast?
Schöne Frage, Jana. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und mich dann dazu entschlossen, Frau Dr. Franziska Höhne zu nominieren. Sie hat Jura an der Uni Freiburg im Breisgau studiert und dann zum Thema D&O-Versicherung des Aufsichtsrats promoviert. Sie lebt hier in der Schweiz, hat sich jetzt kürzlich im Januar 2025 selbstständig gemacht. Und das Spannende ist, dass sie nicht nur Rechtsanwältin ist, sondern auch Yoga-Lehrerin und Certified Herbalist. Also sie beschäftigt sich ganz viel mit Pflanzen und Kräutern. Und sie hat jetzt diese verschiedenen Fähigkeiten verknüpft und bietet so ein Legal Health Check-up für Startups und KMUs, so wie ein Virtual Legal Department an, um diese verschiedenen Player zu empowern, achtsam in ihrem Rechtskontext zu agieren. Und das finde ich einen spannenden, innovativen Ansatz, den ich so noch gar nicht kannte. Deswegen denke ich mir, ist das sicherlich mal schön, dass du dich mit ihr austauscht.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Empfehlung. Liebe Grüße an der Stelle schon mal an Franziska und ich werde mit ihr sehr gerne Kontakt aufnehmen. Christoph, wir sind am Ende dieses unheimlich tiefgehenden, besonderen Interviews angekommen. Ich danke dir von Herzen, dass du Gast heute warst und dir die Zeit genommen hast. Und möchtest du noch etwas abschließend ergänzen?
Also den Dank kann ich nur zurückgeben. Ich finde, das ist ein sehr schönes Format, was du da entwickelst. Und wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute für alle Projekte, die jetzt anstehen. Auch die DIS.
Dankeschön, ja.
Und alles andere, was da noch kommen mag. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ohnehin in Kontakt bleiben werden. Freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Es war sicherlich nicht das letzte Mal.
Das hoffe ich doch. Der Besuch in Basel steht noch aus.
Du bist jederzeit herzlich eingeladen.
Christoph, alles, alles Liebe. Bis ganz bald und herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ja, tschüss.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.